Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Im Mittelpunkt diesmal die Psalmen 49 und 50. Beide Psalmen, so finde ich, haben uns auch heute viel zu sagen, weil darin Themen angesprochen werden, die so manchen Christen beschäftigen, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Wirklich große Themen sind in der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel angesprochen worden. In Psalm 46 wurde uns Gott als jemand vorgestellt, bei dem wir auch in schlimmster Bedrängnis Zuflucht finden können, wie in einer Burg, die von den Feinden nicht eingenommen werden kann. Dann ging es im Zusammenhang mit Psalm 47 um Gott, den König, dem sich eines Tages alle Völker unterwerfen werden. Und als wir uns mit Psalm 48 und der Stadt Gottes beschäftigt haben, da wurde schnell klar, hier ist natürlich von Jerusalem die Rede. Aber nicht, wie die Stadt einmal war oder wie sie heute ist, sondern wie sie in ferner Zukunft einmal sein wird, nämlich nach der Wiederkunft Jesu. Im Vergleich zu diesen Themen wird es in dieser Sendung zunächst einmal richtig bodenständig zugehen. Psalm 49 könnte man mit den Worten überschreiben, das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder etwas gediegener formuliert, wie in einigen Ausgaben der Lutherbibel, die Herrlichkeit der Reichen ist Trug und Schein. Dabei steht jedoch gar nicht so sehr der Reichtum im Mittelpunkt, sondern die Art und Weise, wie Gott mit Gerechten und Ungerechten, mit Gläubigen und mit gottlosen Menschen umgeht. Der Fokus liegt also auf den Menschen und auf ihrem Schicksal. Was aus ihnen wird, das ist Gott nicht gleichgültig. Dennoch spielt auch der Umgang mit dem eigenen Wohlstand eine Rolle. In einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der sich nicht nur die Reichen, sondern auch ganz normale Bürger fragen, ob sie ihr Geld auf einem Tagesgeldkonto anlegen, Aktien kaufen oder vielleicht doch lieber in eine Immobilie investieren sollen, mögen uns manche Gedanken in Psalm 49 fast ein wenig zu revolutionär erscheinen. Aber ich bin der Meinung, dass wir uns gerade deshalb mit offenem Herzen darauf einlassen sollten. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 5. Ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen nach der Weise Jugend. Höret zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben, einfache Leute und Herren, reich und arm, miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Sowohl dieser Psalm wie auch Psalm 50, den wir uns nachher noch anschauen werden, beide Psalmen beginnen mit der ausdrücklichen Aufforderung zuzuhören. Höret zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben. Im Buch des Propheten Jesaja werden wir auf ähnliche Formulierungen stoßen. Höret des Herrn Wort. Oder auch, die Erde höre zu und was sie füllt, der Erdkreis und was darauf lebt. Auch die Aufforderung, dass sowohl die Erde als auch der Himmel zuhören sollen, mag Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Denn schon im 5. Buch Mose wurden Himmel und Erde dazu aufgerufen, sozusagen Zeugen zu sein für das, was Gott seinem Volk verspricht, nämlich, dass er sie in ein Land führen wird, darin Milch und Honig fließt, also in das Land Kanaan. Mose überbringt dem Volk Israel die Botschaft Gottes und kleidet sie in ein Lied, das mit den Worten beginnt, »Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes.« Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Gott rund 800 Jahre später bereit war, das Volk Israel wegen seiner Sünde aus dem Land zu vertreiben. Und noch einmal ruft Gott im Buch des Propheten Jesaja Himmel und Erde zu Zeugen dafür auf, dass es gerecht und fair ist, sein Volk aus dem Land zu verstoßen. Zitat: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Wir können also davon ausgehen, dass es sich um wichtige Dinge handelt, wenn Menschen, Völker oder sogar Himmel und Erde dazu aufgerufen werden, zuzuhören und Zeugen zu sein. Also schenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem, was in Psalm 49 nun gesagt wird und was laut Ankündigung sowohl Arme als auch Reiche, sowohl einfache Leute wie auch hochstehende Persönlichkeiten betrifft. Ich lese die Verse 6 und 7 und die bestehen überraschenderweise zunächst mal nur aus einer Frage. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Mit anderen Worten, warum sollte ich mich fürchten, wenn ich umgeben bin von Menschen, die sich auf ihren Reichtum verlassen? Ist es etwa gefährlich, sich in ihre Gesellschaft zu begeben? Liebe Hörer, zunächst einmal interessiert mich, wer ist überhaupt derjenige, der diese Frage stellt? Ist es der Psalmist? Oder werden diese Worte einem Menschen in den Mund gelegt, der selbst zu den Reichen gehört? Vielleicht ist es aber auch jemand, der selbst zu den Gerechten zählt und der sich von den Gottlosen ungerecht behandelt fühlt. Ich persönlich bin der Meinung, dass sich hier ein Mann zu Wort meldet, der in Armut lebt. Er möchte wissen, was er von denen halten soll, die reich sind und die sich in vielen Belangen des Lebens auf ihren Reichtum verlassen. Muss man Respekt vor ihnen haben? Sollte man auf Distanz zu ihnen gehen? Ich selbst stamme aus eher ärmlichen Verhältnissen und habe deshalb wohlhabende Menschen immer mit Argwohn betrachtet. Selbst wenn sie sich großzügig zeigten, habe ich oft ihre guten Absichten bezweifelt. Ja, manchmal habe ich mich gefragt, warum lässt Gott es zu, dass einige Leute so reich werden? Und warum fällt es ihnen so schwer, sich in die Lage der Ärmeren zu versetzen, die kaum wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen? Und wie wird es ihnen später einmal ergehen, wenn sie vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben? Wie gesagt, mit solchen Fragen habe ich mich beschäftigt, als ich in jungen Jahren in äußerst bescheidenen Verhältnissen lebte. Trotzdem würde ich behaupten, dass ich auf die Wohlhabenden nicht neidisch war. Mein Eindruck ist, dass in Psalm 49 jemand zu Wort kommt, der ganz ähnlich empfunden und gedacht hat wie ich selber. Ihn bewegt es, Vers 7, dass es Menschen gibt, die sich nicht nur auf ihr Hab und Gut verlassen, sondern die sogar auf ihren großen Reichtum pochen, die also ihren Einfluss geltend machen, vielleicht im Fußballverein, im Geschäftsleben, wenn es um politische Entscheidungen geht, oder auch in der Gemeinde, in der es doch eigentlich kein Ansehen der Person geben sollte. Nun, vor Gott gibt es tatsächlich kein Ansehen der Person. Daran erinnert Vers 8. Dort heißt es: Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, wie ein Mensch mit Hab und Gut umgeht. Das hat nicht nur Auswirkungen auf seine Mitmenschen, sondern das prägt auch seinen Umgang mit Gott. Wenn ein wohlhabender Mensch die Erfahrung macht, dass er sich mit Geld fast alles kaufen kann und dass andere Leute nach seiner Pfeife tanzen, dann kann es auch passieren, dass er unbewusst von Gott eine bevorzugte Behandlung erwartet. Doch das funktioniert natürlich nicht. Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. So haben wir es gerade gehört. Will sagen, aller Reichtum nützt nichts, wenn jemand vor Gott steht und Rechenschaft ablegen muss. Dann braucht es einen, der diesen Menschen auslöst, der sozusagen eine Auslösesumme bezahlt, um die Schuld vor Gott zu begleichen. Man könnte auch von Erlösung sprechen. Der Reiche hat zwar Geld, aber damit kann er weder für einen anderen noch für sich selbst die Erlösung kaufen. Also steht er mit demjenigen, der sowieso nichts besitzt, auf gleicher Stufe. In Vers 9 wird erläutert: Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich. Anders ausgedrückt, ein Menschenleben lässt sich nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt ist noch zu wenig, damit, Vers 10, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Tja, diejenigen, die reich sind, die in Saus und Braus leben, werden genauso sterben wie diejenigen, die wenig haben. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Und Gott lässt sich vom Reichtum eines Menschen ohnehin nicht beeindrucken. Selbst wenn er sich zu Lebzeiten großzügig gibt oder wenn er das Leben eines anderen Menschen auslösen wollte. Es geht einfach nicht. Vers 11. Nein, er wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut andern lassen. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht zu nahe trete, wenn ich sage, es spielt keine Rolle, wer Sie sind oder wie viel Reichtum Sie angesammelt haben. Eines Tages werden Sie sterben und alles zurücklassen. Sie können zwar zu Lebzeiten alle Ihre Schätze in einen Tresor legen oder sie meinetwegen in der Erde vergraben. Dort mag alles für viele Jahre vor fremdem Zugriff sicher sein. Aber vor Gott werden Sie mit leeren Händen dastehen. Von der Familie Astor, die im 19. Jahrhundert eine Zeit lang die wohl reichste Familie in den Vereinigten Staaten war, erzählt man sich folgende Geschichte. Nach dem Tod eines Familienmitglieds warteten ein paar gierige Verwandte auf die Testamentseröffnung. »Wie viel hat er hinterlassen?« fragten sie den Notar. Und der antwortete ganz trocken, »Alles, er hat nichts mitgenommen.« Zu derselben Erkenntnis kommt unser Psalm, auch die Reichen und die Weisen sterben. Vers 11, sie müssen ihr Gut andern lassen. Was damit dann geschehen soll, darüber sollte man sich allerdings schon zu Lebzeiten Gedanken machen. Ich weiß von einigen Menschen, die ihr Vermögen einer wohltätigen Organisation oder einem christlichen Missionswerk hinterlassen haben. Auf diese Weise konnten sie über ihren Tod hinaus viel Segensreiches bewirken. In unserem Psalm erreichen wir nun die Verse 12 bis 14. Über die Wohlhabenden, die meinten, sich auch im Tod auf ihren Reichtum verlassen zu können, heißt es, Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für, und doch hatten sie große Ehre auf Erden. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so viel Torheit sind, und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Selah. In Vers 15 stoßen wir nun auf eine äußerst interessante Aussage, die mich an Psalm 23 erinnert. Dort heißt es ja, »Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, dem Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.« Im Kontrast dazu heißt es in Psalm 49 über die Wohlhabenden, die sich nur auf ihren Reichtum verlassen haben, »Sie liegen bei den Toten wie Schafe. Der Tod weidet sie. Aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen, und ihr Trotz muss vergehen. Bei den Toten müssen sie bleiben.« Eine unheimliche, eine grausige Perspektive. Diese Reichen werden wie Schafe in den Scheol gelegt, in das Reich des Todes. Und dann heißt es wörtlich übersetzt, der Tod ist ihr Hirte. Im Gegensatz dazu konnte David von sich sagen, der Herr ist mein Hirte. Sie erinnern sich, dass ich zu Anfang die Vermutung geäußert habe, dass in diesem Psalm ein armer Mann zu Wort kommt, der sich über die Reichen Gedanken macht. Und zwar über diejenigen, die, Vers 7, sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum. Bei dem Gedanken, dass sie eines Tages wie Schafe bei den Toten liegen werden und der Tod ihr Hirte sein wird, bei diesen Gedanken läuft ihm vermutlich ein Schauer über den Rücken. Und dann bekennt er in Vers 16, »Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf.« Selah. Wenn man dieses Bekenntnis hört, möchte man fast von Heilsgewissheit reden. Denn dieser Mann ist sich sicher, dass Gott ihn erlösen wird aus der Gewalt des Todes. Und dessen sind sich auch Christen gewiss. Gott in der Gestalt Jesu Christi hat sie erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, da lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zurück zu Psalm 49. Ich lese weiter ab Vers 17. Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses guten Lebens, und man preist dich, wenn es dir gut geht. Aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Harte Worte, die jedoch nicht grundsätzlich auf jeden wohlhabenden Menschen zutreffen. Das will ich noch einmal ausdrücklich betonen. Sondern es geht hier um Reiche, die, Vers 7, sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum. Denn der spielt keine Rolle, wenn es um die Frage der Erlösung geht. Wir erreichen nun Psalm 50. Das ist der erste Psalm von Asaf, einem Musiker und einem der drei Gesangsleiter im Tempel. Die anderen beiden waren Heman und Ethan. Thematisch geht es in diesem Psalm darum, dass Gott sowohl von seinem Volk wie auch von den Gottlosen Rechenschaft fordern wird. Damit ergeht an Gottes Leute die Aufforderung, sich nicht nur fromm zu geben, sondern tatsächlich so zu handeln, wie Gott es sich von ihnen wünscht. Hier zunächst die Verse 1 bis 3. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Was hier beschrieben wird, erinnert mich an die Art und Weise, wie sich Gott dem Volk Israel am Berg Sinai offenbart hat. Alles deutet darauf hin, dass ein gewaltiger Herr seine Aufwartung macht, majestätisch und ehrfurchtgebietend. Seine Absicht, Vers 4, er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Wieder einmal werden Himmel und Erde dazu aufgerufen, Zeugen dafür zu sein, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Bildlich gesprochen natürlich. Wenn Gott Gericht hält, wenn er Recht spricht, dann gibt es nichts zu verheimlichen und nichts zu vertuschen, denn er ist ein gerechter Gott. Er sagt, Vers 5, versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Die Heiligen, die mit Gott beim Opfer einen Bund geschlossen haben, das sind die Juden, die Angehörigen des Volkes Israel. Weiter ab Vers 6. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter, Selah. Und er wird sagen, höre mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, als dieser Psalm zum ersten Mal im Tempel vorgesungen wurde, dann hätte ich gewiss bei mir gedacht, was haben wir nur falsch gemacht? Warum werden wir von Gott kritisiert? Was hat er gegen uns vorzubringen? Wir sind doch regelmäßig beim Gottesdienst im Tempel dabei, spenden großzügig und bemühen uns um die 10 Gebote. Aber, liebe Hörer, das ist damals nicht das Entscheidende gewesen und heute auch nicht. Mit dem sonntäglichen Gottesdienstbesuch können wir Gott nicht beeindrucken. Weiter ab Vers 8. Gott spricht, nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Anders ausgedrückt, meinst du wirklich, du könntest mir etwas geben, wenn du mir geschlachtete Tiere als Opfer darbringst? Wie kommst du nur auf diese Idee? Alle Tiere gehören doch ohnehin mir. Das erinnert mich an die Worte Gottes, die im Buch des Propheten Jeremia festgehalten sind. Ich aber habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern. Sondern dies habe ich ihnen geboten, gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Der Prophet Micha sagt etwas Ähnliches. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem großen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibesfrucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Soweit das Zitat aus dem Buch Micha. Und nun wieder zurück zu Psalm 50. Ich lese weiter ab Vers 12. Gott spricht: Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Auf die Gaben der Menschen ist Gott nicht angewiesen. Ihre Bemühungen, ihn versöhnlich zu stimmen, lehnt er ab. Vielmehr wünscht er sich, dass sie ihr tägliches Leben auf ihn ausrichten, ihn von Herzen lieben und sich vertrauensvoll an ihn wenden, wenn sie in Not sind. Weiter ab Vers 16. Aber zum Gottlosen spricht Gott: Was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich? Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässest du Böses reden, und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du, und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht hinraffe, und kein Retter ist da. Soweit die Verse 16 bis 22. Gott entlarvt die Heuchelei. Und die gab es eben nicht nur bei den Heiden, sondern auch mitten im Volk Israel. Und man spürt den Worten Gottes ab, wie weh ihm das tut. Auch wenn er schweigt, bedeutet das nicht, dass er zustimmt. Er wird die Heuchler zur Rechenschaft ziehen, auch wenn sie sich nach außen hin fromm geben oder sogar selbst meinen, dass sie tatsächlich fromm sind. Ich fürchte, dass es nicht nur denen aus dem Volk Israel so ergehen wird. Aber eines ist sicher: Gott hört niemals auf, gnädig zu sein. Und das war schon damals so, als der Psalm 50 niedergeschrieben wurde. Denn ganz am Schluss wird noch einmal darauf hingewiesen, wie der Weg zu einem gnädigen Gott aussieht. Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Oder wie es in einer modernen Bibelübersetzung heißt: Wer mir Dank entgegenbringt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Seit Jesus Christus die Sünden der Menschen auf sich genommen hat, gilt freilich das, was einst Paulus und Silas zu einem Gefängniswärter gesagt haben: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Dann werden wir uns Psalm 51, einen ergreifenden Bußpsalm, näher ansehen. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.